Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, mit Ihnen gemeinsam heute über künstliche Intelligenz und die Konsequenzen von künstlicher Intelligenz auf menschliche Arbeit nachzudenken. Ich danke Ihnen, Herr Kitzelis, auch ganz herzlich für das warme Willkommen, für die freundlichen Begrüßungsworte und auch dir, Irene, für die nette Einleitung. Kurze Frage, von der Lautstärke her geht das gut? Im Raum. Die Online-Teilnehmerinnen würden sich, glaube ich, auch wehren. Und die zweite Frage ist vom Tempo her, soll ich schneller, soll ich langsamer? Das war jetzt bis jetzt noch nicht ganz so komplex. Ich würde mal vorschlagen, ich lege mal los und wenn es zu schnell werden sollte, wenn mich das Thema begeistert, dann würden sie sich wehren. Und wenn ich zu langsam bin, weil ich vielleicht schon zu lange in der Schweiz lebe, dann würden sie sich auch entsprechend dagegen stemmen. Nicht zu schnell. Gut, ja. Dann werde ich das gerne versuchen. Was habe ich mit Ihnen vor? Ich möchte zunächst mal mit Ihnen anschauen, welche Funktionen überhaupt der bezahlte Arbeitsplatz erfüllt. Aus der Überlegung heraus, dass wir die Erfahrung machen, dass eigentlich die bezahlte Arbeit mehr ist als nur die finanzielle Absicherung zu gewährleisten, sondern steckt ja noch mehr dahinter. Das wollen wir uns gemeinsam genauer anschauen. Dann werden wir gemeinsam der Frage nachgehen, ob es im Zuge von digitaler Transformation, ob es im Zuge vom Einsatz von sogenannter künstlicher Intelligenz wirklich zu einer Reduktion von bezahlten beruflichen Aufgaben kommt. Wieso stellt sich die Frage? Wenn wir zurückschauen in die Geschichte, gab es die Angst immer bei technologiebasierten Wandelepochen. Also denken Sie an die industrielle Revolution, da dachten die Menschen auch, oje, die Dampfmaschine verdrängt die Menschen aus den Arbeitsprozessen. Was dann aber in der Tat passiert ist, war, es gab noch mehr Arbeitsplätze. Wieso? Weil die Dampfmaschine zu einem massiven wirtschaftlichen Wachstum geführt hat, was dann sich wiederum entsprechend in Beschäftigungsmöglichkeiten abgebildet hat. Also könnte ja sein, dass das diesmal auch so ist. Also es zwar die Ängste vorhanden sind, die Sorge, dass es die Menschen nicht mehr braucht, um Texte zu schreiben, wie bei ChatGPT, aber dass das eigentlich eine unberechtigte Angst oder unberechtigte Sorgen sind, die wir nachgehen. Dann möchte ich transparent machen, mit welchen ethischen Referenzpunkten ich diesbezüglich versuche, dann auch eine ethische Bewertung vorzunehmen. Das verrate ich noch nicht, welche das sind. Ein bisschen Spannungsbogen auch beibehalten, damit sie auch da bleiben. Und werde dann auf die Frage eingehen, ob nicht eventuell die Entkopplung von Grundeinkommen und Arbeit eine mögliche Lösung sein könnte, um das, was wir hier technologiebasiert an Fortschritt erleben, zu adressieren. Und werde dann noch ein Modell vorstellen, das sogenannte Society Entrepreneurship Research Time Modell. Ich muss gestehen, der Name ist schlechter als das Modell selbst. Ist aber nichts Besseres eingefallen. CERT ist die Abkürzung. Wir werden dann mit CERT sprechen, damit Sie nicht dieses Mal diesen Rattenschwanz erdulden müssen. Das dann versucht, das Ganze ein bisschen zusammenzuführen. Beginnen wir mal mit den Funktionen des bezahlten Arbeitsplatzes. Und da geht es mir darum, einfach danach zu fragen, welche Funktionen erfüllt der Umstand, dass wir zur Arbeit gehen, dass wir irgendwie eine Arbeit errichten können und dafür auch bezahlt werden. Dabei möchte ich nicht bezahlte Arbeit irgendwie überhöhen oder mystifizieren, sondern einfach danach fragen, welche Funktionen erfüllt eigentlich der bezahlte Arbeitsplatz. Und hier lässt sich mal feststellen, dass die bezahlte Arbeit von grundlegender Bedeutung für menschliche Existenz ist. Also eben über das hinausgeht, was Arbeit ökonomisch bedeutet, nämlich eine Quelle von Existenzsicherung, von finanzieller Absicherung zu sein. Zum einen ermöglicht bezahlte berufliche Arbeit eine Teilnahme und eine Teilhabe an der wirtschaftlichen Wertschöpfung. Was meine ich damit? Teilnahme meint, ich bin dabei, an einem Wertschöpfungsprozess mitzuwirken, dazu beizutragen. Das allein ist schon eine Funktion, dass ich merke, ich trage dazu etwas Größerem bei, sozusagen, was von ökonomischer Bedeutung ist. Und ich verdiene auch dabei. Also sprich, es fällt auch mir etwas zu von dem, was wir da gemeinsam an Wert schaffen. Des Weiteren ist Arbeit, bezahlte Arbeit, auch eine Quelle der Sinnstiftung. Also, ich möchte das am folgenden Beispiel deutlich machen. Wenn wir zum Beispiel an einem Empfang sind und niemand kennen und jemand fragt uns, ja, was machen Sie? Die wenigsten sagen von uns, ich fahre gern Ski oder ich gehe gern Fußball spielen oder ich spiele gern Basketball oder was auch immer Sie gern oder ich spiele gern Modelleisenbahn oder, sondern was sagen wir? Wir erwähnen die berufliche Tätigkeit. Wir erwähnen selbst im Ruhestand in der Regel das, was wir früher mal gemacht haben als berufliche Tätigkeit. Oder wir erwähnen, wenn wir zum Beispiel noch in einem Studium stecken, in einer Weiterbildung, auch wir machen eine Weiterbildung zur der entsprechenden beruflichen Funktion. Das hat natürlich dann auch stark mit Identitätsstiftung zu tun. Also eben nicht Skifahren, sondern die Arbeit wird erwähnt bei einer solchen Frage. Und nicht zu unterschätzen ist auch die Funktion der Strukturierung des Alltags. Also wieso stehen wir in der Früh auf? Ich erwähne jetzt nicht die Uhrzeiten, um mir nicht auf die Füße zu treten, aber zu einer gewissen Zeit stehen wir auf, um einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen, beziehungsweise es gibt auch eben Freizeit, die entsprechend da mit strukturiert wird. Weitere Funktion ist die Möglichkeit, die Welt mitzugestalten, also dass ich eben merke, ich kann mit meiner Arbeit etwas dazu beitragen, dass in irgendeiner Form die Welt sich verändert oder sich weiterentwickelt. Ich kann auch zu einem friedlichen Zusammenleben einen Beitrag leisten durch Arbeit. Wenn Sie sich jetzt vielleicht fragen, was hat das mit Frieden zu tun? Dahingehend, dass wir natürlich am beruflichen Arbeitsplatz auch lernen, mit Menschen umzugehen, die wir uns nicht in der Regel selbst aussuchen. Also wir lernen auch, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die uns vielleicht nicht sympathisch sind. Das muss man ihnen nicht jeden Tag sagen, aber wir können das im stillen Kämmerlein so wahrnehmen, dass wir arbeiten, wir finden uns irgendwie, dass man sich auch zusammenrauft, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ganz andere Standpunkte, Weltanschauungen, Weltvorstellungen, vielleicht auch politische Positionen vertreten. Man rafft sich zusammen und arbeitet zusammen an dem, was man halt in diesem Arbeitsprozess zu leisten hat. Und das hat nicht eine zu unterschätzende Wirkung auf den gesellschaftlichen Zusammenhang. Also dass wir hier auch Integrationsprozesse als Gesellschaft dadurch erleben, dass Menschen im Lernen miteinander zu arbeiten. Ich kann so auch den eigenen Lebensentwurf gestalten und realisieren über bezahlte Arbeit. Es fördert die soziale Inklusion, also dass Menschen auch nicht in dem Sinn vereinsamen, sondern sich eben bei bezahlter Arbeit mit anderen Menschen austauschen, in eine Gemeinschaft da auch sich einbringen können. Sie merken schon, das sage ich auch deswegen, weil wenn Sie sich heute vorstellen, rein von den digitalen Möglichkeiten, muss ich eigentlich meine Wohnung nicht mehr verlassen. Also ich kann beruflich digital tätig sein, ich kann mich in den verschiedenen Dingen der Lebensversorgung, das kann ich digital erledigen. Ich kann auch soziale Kontakte, aber eben in einer anderen Qualität digital erleben. Also deswegen auch diese Betonung auch dieser Förderungsfunktion in Bezug auf soziale Inklusion, was dann eben zum Bilden, zum Zusammenwachsen auch von Gesellschaft beiträgt, weil auch Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen sich am bezahlten beruflichen Arbeitsplatz treffen und miteinander eben zu arbeiten haben und. Also die Liste ist noch länger. Das wäre dann eben in den verschiedenen Texten, die wir vorher genannt haben, noch nachzu, wenn Sie das interessiert. Also es gibt noch mehr Funktionen des bezahlten Arbeitsplatzes, die in den Blick kommen können. Natürlich hat, und das ist noch von besonderem Interesse, wirkt sich der bezahlte Arbeitsplatz auch auf die sogenannte arbeitsfreie Zeit aus. Also die Wirkung geht sogar noch weiter, nämlich dahingehend, dass zum Beispiel die Zeit vor der Erwerbsarbeit, zum Beispiel im Kontext jetzt von Bildungsinhalten, Bildungsgestaltung, auch sehr stark, ethisch sich vielleicht manchmal auch zu stark, von den möglichen Berufsfeldern, den möglichen Berufsperspektiven in Bezug auf Wahl der Bildungsmöglichkeiten, inhaltliche Gestaltung entsprechend geprägt ist. Auch die Freizeit ist stark geprägt von der bezahlten beruflichen Tätigkeit, weil das Geld, das ich verdiene, kann ich dann entsprechend zum Beispiel in Form von Konsum, aber auch in Anschaffung von Eigentum entsprechend ausgeben. Und die Nacherwerbszeit, im Kontext jetzt zum Beispiel von Pension, Ruhestand, ist die Höhe der Rente zum Beispiel auch geprägt von der bezahlten beruflichen Tätigkeit, der ich nachgegangen bin. Also wir haben zusammengefasst eine Fülle von Funktionen, die bezahlte Arbeit erfüllt, die weit über die finanzielle Absicherungsfunktion jetzt aus ökonomischer Sicht hinausgeht. Nun, kommt es zu einer Reduktion beruflicher Aufgaben aufgrund von digitaler Transformation, aufgrund von sogenannter künstlicher Intelligenz? Erlauben Sie mir, in einer kurzen Klammer zu erklären, wieso ich immer von sogenannter künstlicher Intelligenz spreche. Das hat damit zu tun, dass ich aus theologisch-ethischer Sicht den Begriff inadäquat, also unpassend finde. Wieso? Weil er Erwartungen schürt, dass es sich hier wirklich um Intelligenz handelt. Was wir aber, wenn wir es genauer betrachten, feststellen können, ist, dass gewisse Intelligenzbereiche sehr wohl im Fähigkeitsbereich dieser technischen Lösungen sind. Also denken Sie nur zum Beispiel an Rechenfähigkeit, ja? Also in kürzester Zeit Rechnungen zu bewältigen, die Menschen niemals in der Zeit hinkriegen. Das ist auch der Grund, wieso die Menschen immer im Schach verlieren. Also nicht ich als Hobby-Schachspieler, sondern die Welt, unsere Weltmeister quasi, also unsere menschlichen Weltmeister, keine Chance haben gegen Schachcomputer. Das hat damit zu tun, dass die Schachcomputer einfach viel schneller rechnen, also eine viel höhere Rechenfähigkeit haben. Und das ist auch noch weiter skalierbar. Also das, da ist die Reise noch nicht fertig. Aus diesem Bereich der Intelligenz würde ich sagen, ja, da überragen Maschinen den Menschen bereits massiv und das wird in Zukunft noch mehr der Fall sein. Dann gibt es, kann man auch sagen, zum Beispiel die Erinnerungsfähigkeit ist auch etwas, was man umschreiben kann als ein Intelligenzbereich, wo die Maschinen den Menschen massiv überragen. Also wenn Sie mich fragen würden, was war am 8. März 1923, dann sollte ich das vielleicht wissen, weiß es aber nicht und kann es auch in Sekundenbruchteilen nicht rausfinden. Eine Maschine kann das sehr wohl. Sie merken aber schon, hier beschreibe ich eigentlich etwas, was ja nicht wirklich Erinnerung ist. Ja, es ist nicht so, dass die Maschine sich erinnert, sondern sie schaut einfach in kürzester Zeit kurz nach in einer Fülle von Daten. Das heißt, wir beschreiben eigentlich einen sehr schnellen Umgang mit unglaublich, also unvorstellbaren Datenmengen, beginnen wir schon zu beschreiben als Erinnerungsfähigkeit, was ja eigentlich auch nicht adäquat ist, weil es ja nicht wirklich Erinnerungsfähigkeit ist. Und das, darauf weise ich Sie deswegen hin, weil wir jetzt in Intelligenzbereiche uns bewegen, wo wir auch so anfangen zu, ich sagte mal, begrifflich zu basteln. Und das sollten wir aber nicht tun, weil das natürlich eben auch ethische Implikationen hat. Also wenn ich da Dinge dann falsch bezeichne, wirkt sich das auch ethisch aus. Folgendes Beispiel wird das deutlich. Soziale und emotionale Intelligenz. Also stellen Sie sich einen Pflegeroboter vor, den kann ich antrainieren, weine bitte, wenn die Patientin, der Patient weint. Und das wird dieser Pflegeroboter auch perfekt durchführen. Also der fängt an zu weinen, wenn die Patientin, der Patient weint. Aber es sagt, es würde niemand rational begründet behaupten, dass jetzt der Pflegeroboter wirklich echte Emotionen empfindet angesichts der weinenden Patientin, des weinenden Patienten. Sondern der macht einfach, was ihm antrainiert worden ist. Ist ihm eigentlich egal, ob die Patientin weint oder nicht. Sondern er hat einfach gelernt, wenn sie weint, weine auch du. Punkt. Also hier von Emotionalität zu sprechen, ist höchst inadäquat, wenn nicht sogar einfach falsch. Das heißt, wir haben hier in der emotionalen und sozialen Intelligenz einen Bereich, wo ich argumentieren würde, das ist für Maschinen heute nicht erreichbar, aber es wird auch in Zukunft nicht erreichbar sein, weil Maschinen nicht echte Emotionalität, authentische soziale Interaktion entwickeln können. Ebenso würde ich sagen, dass ein weiterer Intelligenzbereich, nämlich die Moralfähigkeit, ebenfalls für Maschinen nicht nur heute nicht erreichbar ist, sondern auch in Zukunft nicht. Was meine ich mit Moralfähigkeit? Das ist bei Menschen die Fähigkeit, selbst ethische Regeln für sich verbindlich erkennen zu können. Also wir Menschen sind dank unserer Freiheit dazu fähig, selbst zu erkennen, was richtig und falsch ist, was gut und schlecht ist und dann auch entsprechend eben das verbindlich für uns zu verstehen, dahingehend, dass wir auch versuchen, danach zu handeln. Auch diese Fähigkeit würde ich Maschinen absprechen. Wieso? weil unter anderem Maschinen Freiheit fehlt. Also Maschinen sind gefangen in der Fremdbestimmung des Menschen. Bildlich gesprochen, die erste Zeile des Codes, also die erste Zeile einer Programmierung, stammt immer von Menschen. Und davon kann sich eine Maschine dann insbesondere jetzt im Bereich von Ethik und Moral nicht lösen. Worauf ich hinaus möchte mit dieser Klammer, die dann jetzt bald zu einem Ende kommt, dass ich sagen würde, deswegen ist der Begriff sogenannte künstliche Intelligenz eigentlich inadäquat, also unpassend, um das zu beschreiben, was Maschinen wirklich können. Was sie eigentlich ausmacht, diese Maschinen, sind Daten, Daten, Daten. Diese Maschinen generieren Daten, sie sammeln Daten, sie verarbeiten Daten und machen dann datenbasierte Empfehlungen oder datenbasierte Entscheidungen. Also sollten wir sie auch, wie mein Vorschlag wäre, als datenbasierte Systeme bezeichnen. Als datenbasierte Systeme, um nicht mehr hinzuzudichten, was sie eigentlich nicht können und wo ich auch sagen will, auch in Zukunft nicht können werden. Nun, diese datenbasierten Systeme wären die unsere beruflichen Aufgaben, und Sie merken, die Klammer ist zu, wären die bezahlten beruflichen Aufgaben von Menschen erfüllen können oder nicht. Und wenn wir uns digitale Transformation, datenbasierte Systeme genau anschauen, stellen wir fest, da entstehen ganz neue Geschäftsmodelle. Ja, denken Sie nur an die gesamten Plattformfirmen, die mit Plattformen allein unglaublich viel Geld verdienen. Und es entstehen auch neue Wirtschaftsformen dadurch, weil ich mich zum Beispiel als Arbeitnehmerin global anbieten kann für ganz bestimmte kleine Aufgaben, die ich dann vielleicht von Indien oder von den USA oder wo auch immer zugeteilt bekomme. Eine neue Wirtschaftsform. Auch können wir damit rechnen, dass hier Beiträge zur Lösung von sozialen und ökologischen Problemen geleistet werden. Ja, im positiven Sinn auch aus ethischer Sicht. Und es kommt auch zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Also NeuroinformatikerInnen gibt es noch nicht so lang als berufliche Aufgabe und von denen braucht es in Zukunft noch mehr. Ja. Dennoch würde ich argumentieren wollen, dass vermutlich mehr bezahlte berufliche Aufgaben verschwinden als entstehen. Und zwar unter anderem deswegen, weil, und ich übersetze es kurz auf Deutsch, Brynolfsson und McAfee sagen zu Recht, ich glaube nicht, dass viele Arbeitgeber bereit sind, Menschen für das zu bezahlen, was sie aktuell tun. Nehmen Sie als Beispiel für diese Aussage, für dieses Zitat, automatisierte Kassensysteme in Lebensmittelgeschäften. Ja. Wieso soll ich, nämlich jetzt wirklich aus der Perspektive einer Unternehmerin, eines Unternehmers, wieso soll ich noch jemanden dafür zahlen, hinter einer Kasse zu stehen, wenn die Maschine das schneller, ohne sich gewerkschaftlich zu organisieren, ohne Urlaubsansprüche, ohne möglicherweise krank zu sein, ohne Liebeskummer, ohne was auch immer, müde zu sein, etc., erschöpft zu sein, erledigen kann. Also im Sinne einer Effizienzsteigerung, ökonomisch betrachtet, spricht nicht viel dagegen, dafür noch einen Menschen zu bezahlen. Entscheidend aber ist hier der Punkt, dass wir uns anschauen müssen, wie war das eigentlich in früheren technologiebasierten Wandelepochen und was gibt es für Unterschiede von digitaler Transformation, vom Einsatz von datenbasierten Systemen im Vergleich zu früheren technologiebasierten Wandelepochen. Also gibt es da wesentliche Unterschiede? Und da würde ich argumentieren, ja, die gibt es. Nämlich zum einen, der Fokus ist ein anderer. Es geht bei digitaler Transformation, bei datenbasierten Systemen darum, Menschen zu ersetzen in Arbeitsprozessen. Es geht nicht darum, Menschen die Arbeit zu erleichtern. Es geht nicht darum, dass die Kassierin, der Kassierer möglicherweise zwischendurch mal kurz mit den Kundinnen und Kunden plaudern kann, vielleicht die Zeitung lesen kann, vielleicht ein bisschen länger Kaffeepause hat. Nein, es geht darum, die Menschen von der Lohnliste zu streichen, um Kosten einzusparen. Selbstlernende Systeme Also Systeme, die sich selbst weiterentwickeln ohne menschlichen Input, was eine Teilgruppe der datenbasierten Systeme sind, wo wir Maschinen haben, die sich selbst weiterentwickeln können. Die sind nicht dafür da, dass wir noch mehr Menschen brauchen, sondern gerade umgekehrt. Die haben wir ja entwickelt und entwickeln sie weiter, damit sich diese selber weiterentwickeln können ohne menschlichen Input, ohne menschliche Arbeit, die darin stecken soll. Und was ebenfalls ein wesentlicher Unterschied ist, es sind alle beruflichen Aufgaben betroffen. Also nicht wie bei früheren technologiebasierten Wandelepochen berufliche Aufgaben, die wenig oder keine Qualifikation vorausgesetzt haben. Also wenn Sie sich so an erste Automatisierungstendenzen, zum Beispiel in Fabriken, zurückerinnern, das war bestimmte berufliche Aufgaben, die davon massiv betroffen waren und weiterhin sind. Wenn Sie sich aber digitale Transformation anschauen und den Einsatz von datenbasierten Systemen, dann haben wir Roboterchirurgen oder RoboteranwältInnen. Das heißt also datenbasierte Systeme, die in berufliche Aufgaben vorstoßen und dort sehr viel der Arbeit, die dort zu erledigen ist, erledigen können. Berufliche Aufgaben, die sehr viel berufliche Qualifikation voraussetzen. Weil zum Beispiel, um das nur kurz noch zu veranschaulichen, ein Roboteranwalt, eine Roboteranwältin Ihnen in kürzester Zeit einfach mal kurz Millionen ähnlich gelagerter Fälle durchrattern kann und dann eine Lösung ausspuckt. Verstehen Sie mich ja nicht falsch. Ich sage nicht, dass die Lösung, die ein Roboteranwalt, eine Roboteranwältin ausspuckt, qualitativ gleich gut ist wie die Lösung, die ein menschlicher Anwältin, ein menschlicher Anwalt hinbringt. Ne? Aber das ist wahrscheinlich nicht die zentrale Frage. Die zentrale Frage ist, was kostet das? Und ist jemand noch bereit, für das mehr zu zahlen? Also umgekehrt gedacht, welche Anwaltskanzlei leistet sich noch ein Anwaltsteam für aufwendige Recherchen, wenn ich doch den Roboteranwalt kurz mal diese Fälle durchrattern lassen kann? Dann kann ich das ja in einem möglicherweise Geschäftsmodell kombinieren mit dann noch einer Spur menschlicher Beratung, dass ich vielleicht doch noch einen Anwalt sehe. Das muss aber nicht zwingend so sein. Das kann jetzt bei der Anwältin, beim Anwalt kann das vielleicht harmlos sein. Denken Sie aber zum Beispiel an Pflegezentren oder Spitäler, wo man sich auch vorstellen kann, es gibt dann das normale Modell, wo man keine Menschen mehr trifft, wo alles robotisiert ist. Und wenn ich vielleicht doch mal in meinem Heilungsprozess einen Menschen sehe, weil man einfach auch weiß, dass zwischenmenschliche Interaktion auch aus medizinischer Sicht wichtig ist für den Heilungsprozess, dass ich dann extra das Geld zahlen muss. Hinzu kommt auch etwas, was ein wesentlicher Unterschied zu früheren technologiebasierten Wandelepochen ist, die wechselseitige Verstärkung von Digitalisierung und Globalisierung. Was meine ich damit? Digitalisierung wird dadurch beschleunigt, dass wir auf globale Datensätze zurückgreifen können. Also wenn wir nur auf österreichische Datensätze zurückgreifen können, dann kommen wir relativ langsam voran in Form jetzt in der Digitalisierung. Wenn wir aber auf globale Datensätze, und das ist ein Resultat eben von Globalisierung, wenn ich auf globale Datensätze zurückgreifen kann, gehen die Technologiefortschritte schneller. Umgekehrt befeuert aber Digitalisierung auch Globalisierung, weil ich in höchster Qualität fast kostenlos mit Australien telefonieren kann oder mich austauschen kann, kommunizieren kann. Was wiederum Globalisierung im Sinne von weltweiter wirtschaftlicher und politischer Zusammenarbeit entsprechend befeuert. Und das Tempo der Veränderungen nimmt exponentiell zu. Also die Zeit, die wir brauchen, um entscheidende Innovationsschritte zu tun, wird immer kürzer. Auch das ist ein wesentlicher Unterschied, weil wir uns dadurch wir kommen gar nicht nach, uns an Veränderungen zu gewöhnen, was aber eigentlich, das klingt ein bisschen paradox, aber was die Angewöhnung, die Akzeptanz, also nicht die Angewöhnung, aber die Akzeptanz erhöht, weil wir quasi den Eindruck haben, wir können ja gar nicht anders, als diese Veränderungen zu dulden, weil wir schon wieder bei der nächsten Veränderung sind, die bereits wieder beginnt. Und wir können ja gar nicht über die bereits vollzogene, da haben wir fast keine Zeit, darüber nachzudenken. Und was ebenfalls ein wesentlicher Unterschied ist zu früheren technologiebasierten Wandelepochen, dass Digitalisierung und der Einsatz von datenbasierten Systemen unsere gesamte Existenz durchdringt. Also sowohl Arbeitsleben als auch Privatleben. Ich möchte auch wieder an einem Beispiel veranschaulichen. Der Schritt vom Flug zum Traktor, das war eigentlich fürs Wohnzimmer und Schlafzimmer der Bäuer und des Bauern überschaubar in den Auswirkungen. Vielleicht haben sie ein bisschen mehr Zeit gewonnen für diese beiden Wohnräume. Ja? Überlegen Sie mal, was Digitalisierung mit unserem Privatleben veranstaltet. Also wer vielleicht von Ihnen schon mal im privaten Kreis, sei es mit Freundinnen und Freunden in der Familie diskutiert hat, ob man jetzt während des Essens, weiß auch nicht, was Social Media, Nachrichten checken darf oder nicht, ja, oder anschauen darf oder nicht, ist ja nur ein kleines lustiges Beispiel. Also ob das lustig ist, wieder eine andere Frage, aber ein Beispiel aus dem Alltag, das ja zeigt, wie stark auch unser Privatleben von diesen Möglichkeiten durchdrungen wird. Und das ist noch das Harmlose. Denken Sie nur an Alexa und all diese Geschichten, also wo Sie quasi im Wohnraum eine Box haben, mit der Sie sprechen und Befehle geben, die aber gleichzeitig diese Befehle ausführt, aber dabei auch massiv Daten von Ihnen sammelt. Und auch das nur ein paar der wesentlichen Unterschiede zu früheren technologiebasierten Wandelepochen. Die Quintessenz davon ist die Sorge, dass es zu einer massiven Reduktion von bezahlten beruflichen Aufgaben kommt, ist berechtigt, weil es eben sich digitale Transformation und datenbasierte Systeme von früheren technologiebasierten Wandelepochen, wo diese Sorge sich als unbegründet erwiesen hat, im Nachhinein wesentlich unterscheidet. Nun, jetzt haben wir diesen Sachverhalt, also wäre so die Idee, oder zu sagen, okay, es kommt zu einer massiven Reduktion von bezahlten beruflichen Aufgaben und jetzt ist es Aufgabe der theologischen Ethik, das entsprechend einzuordnen und zu bewerten und zu fragen, ja, ist das ethisch positiv, dass all diese bezahlten beruflichen Aufgaben wegfallen oder ist es ethisch negativ? Ja? Und hier würde ich Ihnen vorschlagen, diese Frage orientierend an den Menschenrechten zu beantworten. Ganz kurz, Menschenrechte würde ich folgendermaßen definieren. Sie schützen Elemente der menschlichen Existenz, die Menschen zum Überleben brauchen. Was denken Sie ans Recht auf Nahrung, Recht auf Leben? Menschenrechte schützen aber gleichzeitig auch das, was wir zu einem menschenwürdigen Leben brauchen. Also Menschenrechte hören wir nicht dabei auf, uns einfach im Überleben zu schützen, sondern sie schützen zum Beispiel auch Recht auf Bildung. Oder sie schützen Recht auf politische Mitbestimmung. Ein bisschen makaber, drastisch formuliert. Wir sterben ja nicht automatisch, wenn wir keine Bildung genießen. Und wir sterben ja auch als Menschen nicht automatisch, wenn wir in einer Diktatur leben. Also nicht überlebensnotwendig, aber sehr wohl ist Bildung, ist politische Mitbestimmung, demokratische Rechte sind für ein menschenwürdiges Leben, für ein Leben als Menschen notwendig. Und Menschenrechte haben diese Schutzfunktion für beides. Und was der Vorteil ist, wenn wir mal mit den Menschenrechten versuchen, diese ethische Bewertung vorzunehmen, ist, weil sie ein Minimalstandard sind, dass wir überfordern da niemand, sondern schlichtweg, wir wollen, dass Menschen überleben können und wir wollen, dass sie als Menschen leben können, also in Menschenwürde. Auch ein Vorteil ist, dass sie ethisch begründbar sind. Also ich würde das mit dem Prinzip der Verletzbarkeit machen. Ganz kurz, ein über 400-Seiten-Buch zusammengefasst in 2 Minuten. Ja. Wieso Prinzip der Verletzbarkeit, Überleben dahinter ist, wie kann ich einem Diktator erklären, dass Menschen sich gegenseitig Menschenrechte geben sollten? Das ist so der Anspruch. Und ich möchte dabei keine Menschen diskriminieren im Zuge des Begründungsansatzes. Das heißt, ich muss herausfinden, was Menschen teilt, was ich von allen Menschen aussagen kann, ohne dass es eine diskriminierende Wirkung erzeugt. Wieso ich auf dieser diskriminierenden Wirkung so poche, ist deswegen, weil sehr viele Begründungsansätze der Menschenrechte, und keine Sorge, ich habe die Zeit im Griff, also das ist so geplant, uns darüber unterhalten, dass viele Begründungsansätze der Menschenrechte mit Vernunft argumentieren. Also zu sagen, Menschen sind Träger und Träger von Menschenrechten, weil wir Menschen Vernunft haben. Jetzt, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind ein Mensch, der vielleicht in Bezug auf den Vernunftgebrauch anders ist, aus welchen Gründen auch immer. Das kann eine Lebensphase sein, zum Beispiel KummerpatientInnen. Das kann sein aufgrund eines Andersseins in Bezug auf kognitive Fähigkeiten oder Möglichkeiten, aufgrund einer Behinderung zum Beispiel. Und Sie erklären dem Menschen, schau, genau das, wo du anders bist oder wo du vielleicht eingeschränkt bist, ist das, womit ich begründe, dass du Menschenrechte hast. Das wäre ungefähr so, wie wenn sie mir sagen würden, schau, volle Haarpracht ist eigentlich der Grund, wieso Menschen Menschenrechte haben. Naja, ist halt bei dir nicht ganz so voll entwickelt oder nicht aktiviert, wie auch immer man das nennen möchte, aber im Potenzial ist es total vorhanden. Da bleibt das Risiko einer diskriminierenden Wirkung stehen. Das ist jetzt bei der Haarpracht kein Problem. Bei Vernunftgebrauch hat das schon ein Potenzial von diskriminierender Wirkung, das ethisch relevant ist. Deswegen der Versuch, etwas von Menschen auszusagen, was wir wirklich von allen Menschen unterschiedslos aussagen können. Und da würde ich eben sagen, was ist Verletzbarkeit? Also wir Menschen sind alle verletzbar. Natürlich kann das unterschiedlich sein in unterschiedlichen Bereichen, aber wir sind verletzbar zum Beispiel schon deswegen, weil wir alle, da wieder schlechte Nachricht, aber wir sterben alle irgendwann. Und auch das allein ist schon eine Verletzbarkeit. Und jetzt komme ich zum Schluss dieser Klammer. Wie komme ich jetzt von der Verletzbarkeit zu den Menschenrechten? Ich würde sagen, wenn Menschen wahrnehmen, dass sie verletzbar sind, also zum Beispiel, ich erlebe mich heute als gesund, weiß aber um die Möglichkeit, dass ich morgen krank werden könnte. Was ich aber nicht weiß, ist, werde ich krank oder nicht? Wann? Und wie schlimm ist es? Ist es eine harmlose Erkältung oder eine Tumorerkrankung? Und diese Ungewissheit lässt es für mich den klügsten und rationalsten Weg der Eigeninteressenverfolgung werden, mir und allen anderen Menschen ein Menschenrecht auf Gesundheitsversorgung zuzusprechen. Weil ich nicht weiß, brauche ich es oder brauche ich es nicht. Weil ich nicht weiß, bin ich der, der dann schlussendlich diese Gesundheitsversorgung nur finanziert, aber nicht nützt? Oder bin ich der, die diese Gesundheitsversorgung überlebensnotwendig braucht? Und aufgrund dieser Ungewissheit ist es mein eigenen Eigeninteresse entsprechend, dass ich Menschenrechte schaffe, um da mit dieser Gewissheit umzugehen. Und natürlich sind wir nicht nur im Bereich jetzt von Körper und Gesundheit verletzbar, sondern in einer Fülle von Aspekten der menschlichen Existenz. Denken Sie nur zum Beispiel an politische Mitbestimmung. Das halte ich jetzt nicht für ein realistisches Szenario, aber rein theoretisch könnte morgen einer der Minister oder eine der Ministerinnen auf die Idee kommen, aber jetzt mache ich es allein, ich führe gleich eine Diktatur ein. Also wie gesagt, ich betone, halte ich nicht für ein wahrscheinliches Szenario, aber rein theoretisch sind wir auch in Bezug auf politische Mitbestimmung verletzbar. Und auch da gilt es, uns davor eben zu schützen. Gut, Klammer zu. So würde ich eben argumentieren, so kann man Menschenrechte ethisch begründen. Weiterer Grund, wieso ich die Menschenrechte berücksichtigen würde, weil sie eben religions-, weltanschauungs- und kulturübergreifend sind. Also sie stützen sich nicht auf eine bestimmte Kultur, sondern eignen sich eben als globale ethische Referenzpunkte für den Bereich von digitaler Transformation und datenbasierten Systemen, weil sie diese weltweite Anerkennung kennen. Sie schützen und fördern Pluralität, weil sie uns alle als Einzelne darin schützen, frei und selbstbestimmt zu sein. Also wir selber entscheiden dürfen, ob wir uns religiös oder nicht religiös, falls religiös, als Teil welcher Gemeinschaft verstehen. Das ist alles pluralitätsfördernd und eben auch pluralitätsschützend. Also das sind gerade der letzte Punkt, den halte ich für ein Alleinstellungsmerkmal als ethischer Referenzpunkt, weil wir sonst oftmals ethische Referenzpunkte haben, die von einer Tradition, der Kultur, der Religion abhängig sind. Nun, langer Vorrede. Jetzt wenden wir diese ethischen Referenzpunkte an und merken da eigentlich, dass wir eine Kernkonsequenz der digitalen Transformation genau in den Blick nehmen müssen, nämlich, dass wir eigentlich für immer weniger Menschen eine direkte Teilnahme und Teilhabe an einer effizienteren und effektiveren Wertschöpfungskette erleben als Kernkonsequenz digitaler Transformation. Wieso? Ich fange mal hinten an. Wieso ist die effizienter und effektiver? Weil Maschinen, datenbasierte Systeme, 7 Tage, 24 Stunden, ohne Urlaub etc. arbeiten können. Und ohne müde zu sein, ohne verkatert zu sein, ohne sich gewerkschaftlich irgendwie zu organisieren. Immer weniger Menschen, das haben wir vor uns erarbeitet. Und die direkte Teilnahme bedeutet, ich kann nicht mehr mitarbeiten an dieser Wertschöpfungskette. Und die zweite schlechte Nachricht ist aber, ich habe auch keine Teilhabe daran. Also ich verdiene auch nichts daran, weil ich ja nicht teilnehmen kann an dem Wertschöpfungsprozess. Also fallen die Gewinne, die Ressourcen an einen anderen Ort ab, meist in sehr wenigen Händen. Das erleben wir aktuell. Die Massierung von wirtschaftlicher Macht in den Händen von 5, 6 großen Technologiekonzernen hat die Menschheitsgeschichte so noch nie erlebt. Also wenn sich die Bewertungen, insbesondere wenn sich die Bewertung dieser Unternehmen auf den Aktienmärkten anschaut. Aus menschenrechtsethischer Sicht ist nicht die Menge der Ressourcen die Herausforderung, weil die werden ja mehr, weil die Wertschöpfungskette effizienter und effektiver läuft, sondern die Herausforderung ist, weiterhin allen Menschen Menschenrechte zu garantieren. Und deswegen kann man durchaus sagen, dass diese mehr Freizeit, die wir gewinnen, das ist mal vor im ersten Schritt aus ethischer Perspektive keine schlechte Nachricht. Also wir würden ja auch nicht argumentieren, jetzt aus ethischer Sicht, dass wir unbedingt wieder 80 oder 100 Stunden oder unbegrenzt arbeiten sollen, sondern dass wir uns ungefähr so bei 40 Arbeitsstunden je nach Land einpendeln. Das hat ja durchaus auch eine ethische Qualität. Aber die Frage ist, wozu Menschen frei sind, wenn sie frei sind von bezahlter beruflicher Tätigkeit. Und hier geht es darum, dass wir das ins Auge fassen müssen. Wir können nicht so tun, als wären wir weiterhin in einem Wirtschaftssystem, das nach Vollbeschäftigung strebt, wenn wir gleichzeitige datenbasierte Systeme massiv vorantreiben und weiterentwickeln, die genau an dieser Vollbeschäftigung nagen. Also worum es hier geht, ist wirklich, dass wir einfach merken, das ist ein technologiebasierter Fortschritt, der passiert, und damit müssen wir irgendwas anfangen, um sicherzustellen, dass Menschen, die eben aus den Wertschöpfungsketten rausgedrängt werden, im Dienst der Effizienzsteigerung, dass die nicht einfach ohne sozialen Halt vor sich hin vegetieren müssen. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für Bildung, darauf gehe ich jetzt heute nicht weiter ein, aber es lohnt sich schon der Gedanke. Also wenn wir Studien gehen davon aus, dass wir in 15 bis 20 Jahren, und da gehen die Zahlen auseinander, eine Reduktion von 20-50% der bezahlten beruflichen Aufgaben erleben werden. Das bedeutet aber, dass eigentlich Kinder, die heute eingeschult werden, je nach Bildungsweg unterschiedlich, aber viele von ihnen eine bezahlte berufliche Tätigkeit je erleben. Also nochmal eine andere Qualität, als dass man vielleicht mal für eine gewisse Zeit arbeitslos ist und dann wieder Arbeit findet. Aber wenn ich in meinem Leben nie erlebe, wie es ist, eine bezahlte berufliche Aufgabe nachzugehen, darüber sollten wir uns Gedanken machen. Ich sage nicht, dass das jetzt irgendwie der Weltuntergang ist, sondern ich sage nur, der Hinweis an dieser Stelle ist nur mal, wir sollten uns damit beschäftigen. Wir können nicht so tun, als gäbe es diese Realität nicht. Und eine Fährte, die wir verfolgen können, gedanklich, ist zum Beispiel uns zu fragen, sollten wir nicht Grundeinkommen und Arbeit entkoppeln, wenn nur noch wenige Menschen bezahlte berufliche Aufgaben wahrnehmen können, um die sozialen Fragen zu adressieren, die sich aufgrund dieser Veränderung in Bezug auf Arbeitsmarkt ergeben. Eine Möglichkeit wäre da, aber es ist nicht die einzige, aber eine Möglichkeit wäre, wie man diese Entkopplung denken kann von Grundeinkommen und Arbeit, das bedingungslose Grundeinkommen. Was umfasst das? Da gibt es natürlich auch verschiedene Modelle. Was sie aber eint, sind die folgenden Charakteristika. Zum einen dienen sie der Existenzsicherung und garantieren diese auch. Sie ermöglichen gesellschaftliche Teilhabe aufgrund von der Höhe des Grundeinkommens. Sie umfassen eigentlich eine einkommens- und vermögensunabhängige Transferzahlung. Das bedeutet, es wird also nicht überprüft, ob jemand das braucht, sondern es wird einfach, es geschieht diese Zahlung, also ohne Bedürftigkeits- und oder Vermögensprüfung. Nun, wenn wir das aus einer menschenrechtlichen Perspektive betrachten, stellen wir fest, dass viele Funktionen des bezahlten beruflichen Arbeitsplatzes beim bedingungslosen Grundeinkommen wegfallen. Weil ich ja zum Beispiel nicht an einen Arbeitsplatz gehe und mich arrangiere mit Andersdenkenden oder Menschen, die mir nicht sympathisch sind. Es findet auch keine Identitätsstiftung statt. Es findet auch keine Sinnstiftung statt. Es findet auch keine Strukturierung des Alltags durch eine Form des bedingungslosen Grundeinkommens statt. Also Sie merken, mir geht es darum, wenn ich das jetzt aus menschenrechtsethischer Sicht betrachte, stelle ich fest, da fallen einfach wichtige Dinge weg. Und die Frage ist, müssten wir da nicht etwas anpassen, um eben Menschen weiterhin ein physisches Überleben und ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen? Und da würde ich eben vorschlagen, wieso denken wir nicht Entkopplung von Grundeinkommen und Arbeit ohne Bedingungslosigkeit? Sodass ich jetzt zum Abschluss, und das ist einerseits gute Nachricht, andererseits aber auch Weckruf, dass Sie dann auch mal dran sind jetzt dann bald, auf das Society Entrepreneurship Research Time Model zu sprechen, ja, CERT, das versucht, das anzugehen. Also den Umstand, dass eben Menschenrechte, sowohl das Überleben aller Menschen, dass wir das Grundeinkommen auch schaffen, also physisch überleben, das kriegt das Grundeinkommen, also ein bedingungsloses Grundeinkommen hin. Aber was es nicht hinkriegt, ist ein menschenwürdiges Leben aller Menschen zu garantieren, weil all diese Funktionen von der bezahlten beruflichen Tätigkeit wegfallen, wenn ich bedingungslos ein Grundeinkommen auszahle. Deswegen die Idee mit dem Society Entrepreneurship Research Time Model, mit dem CERT, das zu adressieren. Einerseits, dass ein höheres Grundeinkommen ausbezahlt wird, um ein menschenwürdiges Leben, also nicht nur physisches Überleben, sondern ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Und wenn jetzt vielleicht einige von Ihnen sagen, ja, aber wie sollen wir uns das leisten können, erinnern Sie sich an die effiziente und effektivere Wertschöpfungskette. Wir verdienen mehr, also es gibt mehr, ein Mehr an Ressourcen. Was wir aber regeln müssen, ist, wie wir das verteilen. Also beziehungsweise, wie alle Menschen eben ein menschenwürdiges Leben führen können und nicht nur physisch überleben können. Zweiter Kernpunkt des CERT ist zu sagen, ich bekomme ein Grundeinkommen, aber ich gebe der Gesellschaft auch dahingehend etwas zurück, dass ich mich in einem selbstbestimmt und frei gewählten Bereich für die Gesamtgesellschaft engagiere. Das wäre die sogenannte Society Time, also Gesellschaftszeit. Was ist da die Idee dahinter? Zum Beispiel in der Schweiz gibt es den Schweizerischen Zivildienst. Das ist der Ort, wo Menschen, die aus ethischen Gründen nicht Militärdienst leisten wollen, dann landen. Und dort kann man frei und selbstbestimmt wählen, unterstütze ich Bergbauerinnen und Bergbauern oder möchte ich Menschen auf der Flucht unterstützen, helfen, möchte ich mich in einem Pflegezentrum engagieren. Ich kann frei und selbstbestimmt wählen, wo ich den Einsatz leiste. Die Zeitspanne ist für alle gleich. Das wäre bei dieser Society Time auch so. Gleichzeitig schaffen wir es, was wir auch bei einem bedingungslosen Grundeinkommen nicht hinkriegen, dass wir Anreize setzen für Bildung, Unternehmertum, Innovation, Forschung, Wissenschaft. Weil zum Beispiel, wenn ich mir das Unternehmertum anschaue, wieso soll ich ein Risiko eingehen, unternehmerisch, wenn ich ja ein bedingungsloses Grundeinkommen bekomme? Und da würde ich eben sagen, durch das CERT-Modell können wir das adressieren, indem wir wenn ich mich in diesen Bereichen engagiere, also wenn ich zum Beispiel unternehmerisch tätig bin, dass ich dann von Society Time entweder ganz befreit oder diese mir reduziert wird, weil ich in dieser Form auch schon einen Beitrag zur Gesellschaft leiste. Ich fasse zusammen. CERT ist kein Ausdruck von Misstrauen in Menschen. Also es geht nicht darum, dass ich mir Sorge darum mache, dass Menschen nichts Sinnvolles mit ihrer Zeit anfangen könnten, wenn sie mehr Freizeit haben, sondern ich überlege mir einfach ganz sachlich, was sind die Funktionen des bezahlten beruflichen Arbeitsplatzes? Was passiert mit diesen Funktionen in einem bedingungslosen Grundeinkommen? Da bleiben die meisten auf der Strecke, und zwar großmehrheitlich auf der Strecke. Gibt es eine Möglichkeit, das zu retten, also diese Funktionen zu retten? Zum Beispiel das Sinnstiftende, das Identitätsstiftende, den Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, zum gesellschaftlichen friedlichen Zusammenhalt. Des Weiteren versucht eben das CERT nicht nur Überlebensnotwendiges, sondern eben auch das, was wir für ein menschenwürdiges Leben brauchen, im Blick zu haben. Also eben nicht nur, ich zahle den Menschen was, damit sie physisch überleben, also vor sich hin vegetieren, sondern ich zahle ihnen mehr, damit sie eben ein menschenwürdiges Leben führen können. Also versucht eigentlich das CERT den Menschen ganzheitlicher gerecht zu werden. Und nicht ganz unwichtig für die Dynamik in einer Gesellschaft, auch für die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft, dass ich mit dem CERT schaffe, auch Unternehmertum, Innovation, Forschung, Wissenschaft, Bildung zu fördern. Weil ich eben die Anreize setze, wenn ich mich in diesem Bereich engagiere, werde ich von Society Time befreit oder sie wird reduziert. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.